Deutschlandfunk, Studiozeit.
In unserer Hörspielreihe Partisanen der Utopie stellt Ihnen in einer Ursendung des Deutschlandfunks Walter von Rossum große historische Utopieentwürfe vor, bis hin zu den Fantasien des technischen Zeitalters.
Das Mögliche hat seine Spur im Sein. Die Utopie der Utopie von Walter von Rossum. Die schwarze Mutter aller Utopien, die Apokalypse.
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allherrscher.
Im Jahre 92 nach Christus weilt ein gewisser Johannes im Dienste der jungen Christenheit auf der griechischen Insel Patmos. Zu seiner Überraschung trifft er dort den wiedererstandenen Christus. This is the end, beautiful
friend. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Schnee, weiße Wolle. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor.
Fürchte dich nicht, ich bin es, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ein Toter bin ich gewesen, doch siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und halte die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Schreibe also auf, was du schaust und was ist und was hernach geschehen wird.
Und dann diktiert er dem Johannes ein paar Ansichten von den Aussichten, wenn Gott am Ende zu Gericht sitzt über das irdische Jammertal und das sündige Menschenpack. Dann kommt das dicke Buch mit den 7 Siegeln.
Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, da entstand ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde ganz wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Sturm geschüttelt wird. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das man zusammenrollt.
So wird ein Siegel nach dem anderen erbrochen, und hinter jedem erbrochenen Siegel lauert neue, unermessliche Pein.
Und als es das 7. Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde. Und die 7 Engel mit den 7 Posaunen rüsteten sich zum Blasen. Und der Erste stieß in die Posaune. Und es entstand Hagel mit Feuer und Feuer mit Blut gemischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite stieß in die Posaune.
Und so weiter. Seitdem wartet die Menschheit auf ihr schmähliches Ende. In der Zwischenzeit hat der Christenmensch schon mal ein paar Szenen aus der Apokalypse an seinen Feinden ausprobiert, um den Preis des Unglaubens zu schmecken.
Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe da ein weißes Ross. Und der darauf reitet, heißt Treu und Glaube. Und mit Gerechtigkeit hält er Gericht und führt Krieg. Und angetan ist er mit einem blutgetränkten Mantel. Und sein Name ward genannt: Das Wort Gottes.
Das Wort Apokalypse stammt aus dem Griechischen. Es bedeutet lediglich Offenbarung. Und was Gott dem Johannes offenbart, ist der Sinn der ganzen Menschheitsveranstaltung. Bewährungsfrist. Am Ende das Gericht. Ja oder nein, gut oder böse, Gefangene werden nicht gemacht.
Ich bin das Alpha! Und das Omega! der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.
Und nichts vom Fluch Getroffenes wird es Förder geben. Und sie werden sein Angesicht schauen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein.
Es ist so. Das Leben ist kurz und das Ende lang, sogar ewig. Das kurze Leben ist die Beweisstrecke. Wenn wir uns als Knechte Gottes im Staub der Demut bewähren, dann harren paradiesische Wonnen unserer.
Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie brauchen weder Lampenlicht noch Sonnenlicht, denn Gott, der Herr, wird leuchten über ihnen und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Andernfalls fallen die Höllenhunde über uns her, doch gelassen verschmähen sie, uns zu töten. Die Marter endet niemals.
Und der Teufel, ihr Verführer, wurde im Pfuhl von Feuer und Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der Lügenprophet sind. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuerpfuhl geworfen. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der Apokalypsen gibt es jede Menge. Mindestens 30 verschiedene hat man seit den Zeiten des Gilgamesch-Epos seit 1000 vor Christus bis weit nach Christus gesammelt. Sie erzählen stets eine ähnliche Geschichte. Und nicht zufällig hat man die Offenbarung des Johannes in den Kanon der biblischen Texte aufgenommen. Denn sie hilft, einen zentralen Erklärungsnotstand aller Religionen zu überbrücken.
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allherrscher.
Gott ist bekanntlich kein Demokrat, sondern ein totalitärer Herrscher. Allerdings stützt sich seine Gegenwart allein auf das dünne Stöckchen des Glaubens seiner Knechte. Wenn Gott allmächtig ist, warum führt er uns da nicht ständig an der Leine seiner Launen? Die Antwort: Im Laufe unserer irdischen Laufbahn erhalten wir Gelegenheit, unsere Freiheit Gott zu opfern. Mit anderen Worten, der himmlische Potentat lässt mit sich handeln. Abgerechnet wird am Schluss. In der Apokalypse steckt ein zutiefst utopisches Moment. Denn sie sieht vor, dass die Menschheit selbst über ihr zukünftiges Schicksal entscheidet. Entweder sie erhöht die Temperatur des Höllenfeuers durch sündige Spiele mit der Hure von Babylon, oder sie öffnet selbst die Pforten des verheißenen Paradieses. Doch im Grollen der Apokalypse versteckt sich noch eine andere Utopie, die Utopie schlechthin.
Ich glaube aber allerdings, dass die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat, der neuralgische Punkt ist. Darum geht's eigentlich. Man kann das sehr einfach feststellen. Man braucht nur irgendwann einmal bei sogenannten wohlgesinnten Menschen von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. Da wird man sofort der Reaktion begegnen, ja, wenn der Tod abgeschafft würde, wenn die Menschen nicht mehr sterben würde, das wäre das Allerschlimmste und Allerentsetzlichste.
Theodor W. Adorno.
Ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewusstsein am allermeisten entgegensteht.
Die Entdeckung von Utopia.
Um das Jahr 1500 gingen europäische Seefahrer auf Einkaufstour und brachten manchmal eine neue Welt mit. Zum Beispiel Amerigo Vespucci, der als erster Amerika die neue Welt nannte und deshalb wurde der Name des frisch entdeckten Kontinents nach seinem Vornamen gebildet. 1499 und später unternahm Amerigo Vespucci einige größere Reisen nach Süd- und Mittelamerika. Dabei begleitete ihn Raphael Hydlodeus, ein gelehrter Weltreisender, eine Art Plato der Meere.
There is a hot wind blowing, moves across the oceans.
Es bläst ein heißer Wind. Er treibt über die Ozeane und in jeden Hafen. Eine Pest, eine schwarze Pest. Überall lauert Gefahr und du bist rausgefahren.
And you've been sailing.
Bei der letzten Reise Vespuccis blieb Raphael Hydlodeus in Übersee, um seine eigenen Erkundungen machen zu können. Und dabei stieß er nach abenteuerlichen Umwegen auf Utopia.
Die Insel der Utopia dehnt sich in der Mitte, wo sie am breitesten ist, 200 Meilen weit aus, ist eine weite Strecke lang nicht viel schmäler und spitzt sich dann gegen die beiden Enden hin allmählich zu. Die Küsten bilden einen wie mit dem Zirkel gezogenen Kreisbogen von 500 Meilen Umfang und geben der ganzen Insel die Gestalt des zunehmenden Mondes. Die Insel hat 54 Städte, alle weiträumig und prächtig, in Sprache, Sitten, Einrichtungen und Gesetzen vollständig übereinstimmend. Alle haben dieselbe Anlage und, soweit es die geografische Lage gestattet, dasselbe Aussehen. Die einander nächsten sind 24 Meilen voneinander entfernt. Andererseits ist keine so einsam, dass man von ihr aus nicht eine andere zu Fuß in einem Tagesmarsch erreichen könnte.
And you're alone on an island now, tuning in.
Und jetzt bist du alleine auf einer Insel? Hast du geglaubt, auf diese Art würde deine Welt enden? Männer, Seeleute, Genossen.
Utopia ist ein Paradies der Ordnung, nicht nur was die äußere Form angeht. Es ist auch demokratischer, als bis dahin jede Demokratie gedacht wurde.
Je 30 Familien wählen sich jährlich einen Vorstand, den sie in ihrer älteren Sprache Suffragant nennen, in der neueren Phylarch. An die Spitze von 10 Suffraganten mitsamt ihren Familien wird jetzt der Proto-Phylarch gestellt, der früher Tranibor hieß. Schließlich ernennen alle Suffraganten, 200 an der Zahl, nachdem sie vorher geschworen haben, den zu wählen, den sie für den tüchtigsten halten, in geheimer Abstimmung ein Oberhaupt. Das heißt, einen von den 4 Männern, den ihnen das Volk benannt hat. Denn von jedem Viertel der Stadt wird einer ausgewählt und dem Senat vorgeschlagen.
Durch Raphael Hydlodeus erfahren wir ganz und gar Erstaunliches über die Staatsverfassung von Utopia, die Lebensweise der Utopia und sogar über die utopische Brautwahl.
Bei der Wahl des Ehegatten beachten sie ferner in vollem Ernst und mit aller Strenge einen, wie uns schien, äußerst unschicklichen und höchst lächerlichen Brauch. Eine würdige und ehrbare Hausfrau nämlich lässt den Bewerber die Frau, ob es nun eine Jungfrau oder eine Witwe ist, nackt sehen. Und ebenso stellt auf der anderen Seite ein rechtschaffener Mann dem Mädchen den Freier nackt vor.
Das Erwachen der Vernunft gebiert erotischen Verbraucherschutz.
And you're alone on an island now, tuning in.
Auf Utopia leidet niemand an Hunger noch Einsamkeit. Es ist ein Staat, der nur mit äußerstem Widerwillen Kriege führt, nämlich wenn er angegriffen wird. Auf dem Eiland der Glückseligen ist für die Kinder und die Alten gesorgt. In Utopia kann jeder zu seinem Gott beten.
Love among the sailors. Love among the sailors.
Die utopischen Menschen frönen den Wonnen eines gesitteten Glücks. Utopia ist ein Gemeinwesen, wie es nie zuvor und nie danach eines gegeben hat. Genau genommen hat es sogar Utopia nicht wirklich gegeben, ebenso wenig wie Raphael Hydlodeus. Utopia ist der philosophischen Fantasie eines englischen Juristen und Staatsmanns entsprungen, Thomas Morus, ein Humanist ohne Misere. Seine Vision von Utopia erschien 1516 in Buchform über den besten Zustand des Staates und die Insel Utopia. Und seitdem muss die Realität damit fertig werden, dass es Utopien gibt.
There's no pure land now, no safe place.
Es gibt keine reine Insel mehr, keinen sicheren Platz. Wir stehen am Pier, sehen dir beim Ertrinken zu. Liebe unter Seeleuten, Liebe unter Seeleuten.
Love among the sailors. Love among the sailors.
Alle Utopie geht davon aus, dass es nicht so ist, wie es sein könnte. Eine andere Welt ist möglich. Utopien setzen voraus, dass die Welt nicht geschaffen wurde, sondern sich als Aufgabe stellt. Um 1500 bricht in Europa der Glaube aus, dass die Menschen ihre Realitäten selbst erzeugen können, ja selbst erzeugen müssen. Und pünktlich liefert Thomas Morus einen umfassenden Programmbausatz zum Basteln einer guten Gesellschaft. Fortan werden noch viele andere folgen. Morus, oder mit seinem englischen Namen Sir Thomas More, war ein Mann von Welt. 1478 wurde er als Sohn eines Richters geboren. Er studierte Jura, wurde Professor, Rechtsanwalt und seit 1504 war er Mitglied des Parlaments. Heinrich VIII. Ernannte ihn 1529 zum Lord Kanzler, was ungefähr dem Rang des Premierministers entspricht. Doch Morus trat 1532 von seinem Amt zurück. Er verweigerte dem König die Gefolgschaft, als er sich zum Herrn über die Kirche machen wollte. Dafür wurde Morus 1535 zum Tode durch das Beil verurteilt und hingerichtet. Sein Kopf wurde einen Monat lang auf der London Bridge zur Schau gestellt.
And if this is the work of an angry God, I want to look into his angry face.
Und wenn das Werk eines zornigen Gottes ist, dann will ich in sein zorniges Gesicht schauen.
No safe place. Come with us into the mountains.
Doch auch die Utopie ist von dieser Welt. Utopie heißt so viel wie Nirgendort und gemeint ist noch Nirgendort. Die Insel Utopia existiert am Horizont des Menschenmöglichen als Planspiel kritischer Vernunft. Thomas Morus hat in seinem Buch sorgfältig darauf geachtet, dass wir die Utopie als das Mögliche verstehen, das aus der radikalen Kritik am Bestehenden erwächst. Und so besteht das Buch keineswegs nur aus dem Bericht über die ferne Insel der Glückseligen, sondern dieser findet sich eingebettet in eine ausführliche und prinzipielle Kritik an den konkreten zeitgenössischen Zuständen.
Eine Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt.
Oscar Wilde.
Die Entstehung der Zukunft.
Die frühen Utopien blühen auf entrückten Inseln. Die modernen Utopien finden in entrückten Zeiten statt. Sie setzen etwas voraus, was es nicht immer gab: Zukunft. Im 18. Jahrhundert kreiste die Zeit und gebar schließlich unter Schmerzen ihren neuen Namen Neuzeit. Damit setzte sich die Gegenwart von ihrer Vorgeschichte ab und entdeckte die Zukunft als ihre Perspektive. Die neue Dreifaltigkeit aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eröffnete den Raum eines Zusammenhangs, den wir seitdem Geschichte nennen. Die uns so geläufige Vorstellung der geschichtlichen Zeit ist gerade 200 Jahre alt. und sie hat sich so tief in den Stoffwechsel unserer Kultur eingeschrieben, dass wir kaum glauben können, es hätte je ein anderes Zeiterleben gegeben. Doch unsere Zeitordnung hat ihre Zeit.
Alles hat seine Stunde. Und es gibt eine Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Eine Zeit fürs Geborenwerden und eine Zeit fürs Sterben. Eine Zeit zu töten und eine zu heilen. Eine Zeit einzureißen und eine Zeit aufzubauen. Eine Zeit zu weinen und eine Zeit zu lachen. Eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tanzen.
Im alttestamentarischen Buch Prediger spricht sich die vormoderne Zeitauffassung aus. Es gab viele Zeiten. Unterschiedliche Ereignisse erzeugten unterschiedliche Zeiterfahrungen. Und worüber der Prediger psalmodierte, das erlebten die Menschen in ihrem Alltag auch so, erklärt der Historiker Lucian Hölscher.
Im Mittelalter muss man sich vorstellen, und das war ja auch faktisch so, dass jeder soziale Raum, sagen wir also eine Stadt, hatte ihre eigene Urrechnung. Und die nächste Stadt hatte schon wieder eine andere Uhr und die stimmten überhaupt nicht überein. Das ist ein Prozess, der erst im 19. Jahrhundert durch die Eisenbahn sich aufgelöst hat, dass wir eine einheitliche Uhr haben. Die vormoderne Gesellschaft war, das sagen uns auch die Sozialhistoriker, im Wesentlichen sozusagen zirkulär strukturiert. Die Dinge wiederholten sich in prinzipiell gleicher Art, so wie Ernte und Aussaat sich wiederholten, so wiederholte sich auch Krieg und Frieden, der Aufstieg und Fall der Reiche, die Generationen. Das bedeutete, dass prinzipiell nichts Neues unter der Sonne passierte, in der Selbstwahrnehmung der Zeitgenossen natürlich, nicht für uns.
Was gewesen, dasselbe wird wieder sein. Und was geschehen, wird wieder geschehen. Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Sagt man von etwas, sieh, das ist neu, so war es schon längst zu den Zeiten, die vor uns gewesen. Kein Gedenken bleibt den früheren, aber auch den späteren, die kommen, wird kein Gedenken bleiben bei denen, die noch später sind.
In der Zukunft älterer Bauart ereignen sich Dinge, die man im Prinzip kennt. Unsere Zukunftsvorstellung rechnet mit Ereignissen, die noch nicht feststehen und die wir noch gar nicht kennen. In der modernen Zukunft gehen wir davon aus, dass wir uns selbst bald nicht mehr wiedererkennen.
Erst im 18. Jahrhundert setzt sich unsere moderne Zeitrechnung durch, die ja mit einem Nullpunkt der Geschichte rechnet und von da ab in die Unendlichkeit nach hinten und vorn rechnet. Das gab es vorher nicht. Dort gab es einen Anfangspunkt, die Schöpfung der Welt. Die rechnete man etwa 4000 vor Christi Geburt. Und davor gab es nichts.
Die Zukunft ließ sich nicht so genau berechnen. Doch die christlichen Zeitgenossen lebten in dem sicheren Gefühl, dass das Ende nahe sei. So war die vormoderne Weltzeit eine insgesamt ziemlich knapp bemessene Sache. Im 16. Jahrhundert bricht die alte Welt auseinander. Man entdeckte, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sei, sondern ein Planet unter anderen, der die Sonne umkreist. Die Seefahrer segelten über den Horizont der bekannten Welt hinaus in unbekannte Weiten. Und die Zukunft rang um ihren Namen. Lucian Hölscher erinnert daran,
dass es vor dem 17., 18. Jahrhundert keinen Begriff in der Sprache und keine Möglichkeit, von der Zukunft zu sprechen, gegeben hat. Das fängt damit an, dass schon der Begriff Zukunft selber, das Wort Zukunft, nicht existiert.
Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert bahnt sich die Neuzeit ihren Weg und entfaltet die neue Zeitordnung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Neuzeit gab sich selbst ihren Namen und begriff sich als Ereignis auf einer linearen Zeitachse.
So here are the questions. Is time long? Or is it white?
Die Vergangenheit bestand jetzt aus einer chronologischen Serie von datierten und kausalen Ereignissen. Nachträglich wurde die Menschheit als Schöpfer ihres Geschicks entdeckt. Die Gegenwart wurde die Folge jener Vergangenheit und die Bedingung der Zukunft. Die Zeit wurde zur Geschichte und die Geschichte wurde zu einer ungeheuren Vereinigungsleistung im Zeichen der Zeit. Auf dieser Zeitachse traten längst vergangene Ereignisse mit möglichen Ereignissen in der Zukunft in einen Zusammenhang.
And one day you get that letter you've been waiting for forever. And everything it says is true.
So, hier sind die Fragen. Ist Zeit lang oder weit?
Burnless.
Und die Antworten? Manchmal kommen die Antworten einfach mit der Post.
In dieser Auffassung von Geschichte steckte von Anfang an ein dynamisches Moment. Die Menschheit musste sich in der Zeit nicht wiederholen, sondern sie konnte sich entwickeln. Damit wurde die Zukunft zur Perspektive der Geschichte, zu ihrem stets ausstehenden Sinn, zum Raum der Vollendung. Lucian Hölscher.
Die moderne Zukunft hat mehrere Qualitäten. Erstens, dass es ein unendlicher Zeitraum ist. Zweitens, dass es überhaupt als ein Zeitraum vorgestellt wird und nicht nur als eine Vielzahl von prophezeibaren, also zukünftigen Ereignissen. Und drittens, vielleicht das Wichtigste, dass diese Zukunft uns nicht vorherbestimmt ist in irgendeinem Buch des Lebens oder des Schicksals, sondern dass wir unsere Zukunft selber gestalten können.
Und die Utopie ist nichts anderes als die radikalste gestalterische Fantasie über die Zukunft.
Karl Marx, die unbeschreibliche Utopie.
Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.
So schließt das Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahre 1848. Wie sieht sie eigentlich aus, die zu gewinnende Welt? Im Kommunistischen Manifest findet sich fast nichts dazu.
An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
Marx und Engels beschwören die klassenlose Gesellschaft, in der die Produktionsmittel endlich in der Hand der überwältigenden Mehrheit liegen, in der Hand des Proletariats. Damit betreten wir den kommunistischen Sektor.
Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll. Ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Der Kommunismus ist die notwendige Gestalt und das energische Prinzip der nächsten Zukunft. Aber der Kommunismus ist nicht als solcher das Ziel der menschlichen Entwicklung, die Gestalt der menschlichen Gesellschaft.
But my hand was made strong by the end of the Almighty.
In den sogenannten Frühschriften von Karl Marx finden sich einige visionäre Andeutungen über den Umriss der neuen Zeit.
Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. Darum als vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung.
Das klingt nach einem reichlich abstrakten Paradies. Doch es kann gar nicht anders klingen. Denn wenn es so ist, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, dann können wir uns nur schwer vorstellen, wie unser Bewusstsein sein wird, wenn die Umstände der materiellen Realität vollkommen verändert sind.
Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst.
Bei Marx und Engels gibt es eine Art Utopieverbot, das sich folgerichtig aus den Voraussetzungen der Theorie ergibt. Stattdessen finden wir etliche konkrete und bunte Polemiken gegen die sogenannten Utopisten. Damit sind die zeitgenössischen sozialistischen Weltverbesserer gemeint. Marx wirft ihnen vor, sich im Stile von Thomas Morus eine neue Welt vorzustellen und daran zu glauben, eine bessere Welt ließe sich durch vernünftige Überzeugungsarbeit erreichen. Und so heißt es im Kommunistischen Manifest über die Utopisten:
An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muss ihre persönlich erfinderische Tätigkeit treten. An die Stelle der geschichtlichen Bedingungen der Befreiung fantastische. An die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des Proletariats zur Klasse eine eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft. Die kommende Weltgeschichte löst sich für sie auf in die Propaganda und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne.
Deshalb insistieren Marx und Engels auch so auf dem sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus, der auf einer konkreten Analyse der ökonomischen Umstände einer Zeit beruht.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
In der Tiefe des kommunistischen Projekts schimmert eine metaphysische Utopie. Da geht es nicht mehr um Verteilungsgerechtigkeit, Moral oder Demokratie. Es geht darum, den Menschen in der Welt heimisch zu machen.
Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.
How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part fit. We've got to fulfill the book.
Ein Mensch, der sein Leben lang angekettet in einer dunklen Höhle gelebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie es sein wird, frei im Licht umherzuspazieren. Nur wenn er seine Gegenwart unerträglich findet, kann er eine Sehnsucht entfalten, eine Sehnsucht, die nicht genau weiß, wovon sie träumt. In diesem Sinne weist Marx ständig darauf hin, dass wir noch in der Vorgeschichte der Menschheit stecken.
Weltbaumeister planen Atlantropa.
Atlantropa bedeutet wörtlich so viel wie Festland am Atlantik. Zwei Kontinente werden vom Atlantik bespült. Europa und Afrika. Und das Ziel eben meines Atlantropa-Plans ist, Europa und Afrika zu einem neuen Kontinent zu verbinden.
Der Münchner Architekt Hermann Sörgel über sein Mega-Unternehmen Atlantropa.
Europa und Afrika sollen mit ihren Landgebieten zusammenwachsen und damit Atlantropa zu einem Erdteil der Zukunft machen.
1926 hatte der damals 41-jährige Sörgel in einem Buch von H.G. Wells Folgendes gelesen.
In der Eiszeit vor rund 50.000 Jahren waren Klima und Bodengestaltung unserer Welt völlig anders. Das Becken des Mittelmeeres und das des Roten Meeres waren große Täler, die an ihrer tiefsten Stelle vielleicht eine Seenkette aufwiesen.
Mit anderen Worten, das Mittelmeer gab es nicht immer.
Eine Gebirgsschranke bei Gibraltar hielt die Wassermassen des Atlantiks zurück, bis sie unter dem Druck eiszeitlichen Schmelzwassers zusammenbrach und das Mittelmeerbecken bis zur heutigen Küstenlinie überflutet wurde.
Hätte das Mittelmeer keine Zuflüsse, wären sie künstlich gesperrt, so würde sich sein Wasserspiegel durch einfache Verdunstung jährlich um 1,65 Meter senken. Auf dieser Tatsache beruht das Projekt Atlantropa.
Man muss also nur den atlantischen Zufluss des Mittelmeeres aufhalten und im Laufe der Jahre würde der sinkende Meeresspiegel viele hunderttausende Quadratkilometer Neuland freigeben. So hatte es Hermann Sörgel genau berechnet. Wer war Sörgel? Der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt.
Sörgel gehörte natürlich zur Szene von Schwabing in München, weniger zur eigentlichen Bohème, aber doch, ich würde sagen, zu den Intellektuellen. Und unter diesen Intellektuellen, hat mir einer gesagt, war es üblich, dass man jeden Donnerstag eine neue Weltrettungsidee vorbrachte oder publizierte.
Der Kern von Sörgels Weltrettungsidee besteht darin, die Meerenge von Gibraltar zu schließen, und zwar durch einen riesigen Staudamm. 35 Kilometer lang sollte er vor Gibraltar Europa und Afrika miteinander verbinden. In 300 Meter Tiefe stünde er mit einem Durchmesser von 2,6 Kilometern auf dem Meeresgrund und wäre über dem Wasser immerhin noch 300 Meter breit.
Sörgel war der Sohn eines hohen Beamten in Bayern. Er muss aber eine aristokratische Gestalt irgendwie gehabt haben und eine starke Ausstrahlung auf Menschen. Wir kennen ja die Fotos. Er hat dieses Monokel getragen. Er muss ein hohes Selbstbewusstsein gehabt haben. Und es war ein Mensch am Puls der Zeit, der mit den Reformbewegungen sehr eng verquickt war.
Diese Staumauer wäre aber nicht nur eine Schutzwand, sondern beherbergte zugleich das größte Kraftwerk der Welt mit einer Leistung, die damals ganz Europa hätte versorgen können. Dazu kämen noch andere riesige Kraftwerke, die da entstehen sollten, wo andere Zuflüsse zum Mittelmeer gestaut werden sollten, etwa am Bosporus.
Sörgel war ein Utopist. Er war fest davon überzeugt, dass von seinem Plan wirklich alles abhing, dass das ihn nicht nur Europa, sondern die Welt retten würde.
Sörgel hatte herausgefunden, dass es sinnvoll wäre, den westlichen Teil des Mittelmeeres um etwa 100 Meter und den östlichen Teil um ca. 200 Meter abzusenken. So wären Italien und Tunesien fast vollständig auf dem Landweg miteinander verbunden. Damit wäre theoretisch eine Eisenbahnverbindung zwischen Berlin und Kapstadt möglich. Lassen wir mal die Planungen zur Flutung des Kongo-Beckens und zur Bewässerung der Sahara beiseite. Grob geschätzt geht es hier um einen Planungszeitraum von etwa 150 Jahren. So viel Zukunft gab es damals noch.
Das wirkliche Problem ist nicht, wie man getrennt, sondern wie man vereint leben könnte.
Auf der afrikanischen Seite würde die Hauptstadt von Atlantropa entstehen, eine Metropole von 12 Millionen Einwohnern. Bei diesem Projekt ging es nicht nur um eine gigantische technische Leistung, sondern mindestens so sehr um einen unfasslichen politischen Einigungsprozess vieler Völker. Hermann Sörgel?
Das Problem, das unbedingt gelöst werden muss, heißt also nicht, wie rüsten wir zum totalen Krieg, sondern wie vermeiden wir die Möglichkeit zu einem solchen. Was wir heute Frieden nennen, ist nur ein Übergangsstadium, das mit Rüstungsarbeiten ausgefüllt wird und insofern, ehrlich betrachtet, einem noch nicht erklärten Krieg gleichkommt.
Viele berühmte Architekten der Zeit waren fasziniert von der Atlantropa-Idee. Einer von ihnen, Erich Mendelssohn, definierte den Anspruch der Weltbaumeister so:
Die Probleme der neuen Welt tangieren alle Völker gemeinsam. Wir müssen zu planvollem Austausch kommen, von Nahrung und Können, von Produktion und Ingenium. Dafür sind große übernationale Aufgaben nötig, die neuen Raum schaffen. Neuen Lebensraum, neuen Arbeitsraum.
Sörgel wollte nichts anderes, als das Chaos der beginnenden Globalisierung durch einen radikalen Einsatz der Technik kontrollieren, die eine unerhörte politische Erneuerung implizierte.
Ich bezweifle, dass der Mensch nicht fähig zu großen Veränderungen der Erdoberfläche ist. Er wird mit Hilfe der Technik nicht nur negative, sondern in Zukunft auch in positiver Weise ungeahnte Verbesserungen der Erdoberfläche erreichen können.
Das Erstaunlichste aus heutiger Sicht ist vielleicht, dass die Atlantropa-Fantasie von den 20er Jahren bis zu Sörgels Tod im Jahre 1952 die Gemüter und die verschiedensten Regierungen und Regimes stets aufs Neue beschäftigte. Kaum je wurde die Idee von Atlantropa als absurdes, größenwahnsinniges Projekt eines Einzelgängers abgetan. Kurz, am Beispiel Atlantropa kann man erkennen, wie es noch bis vor einem guten halben Jahrhundert um die kollektive, utopische Energie in der Welt stand.
Auf der Suche nach der verschwundenen Utopie.
Was Utopie ist, als was Utopie vorgestellt werden kann, ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist, ganz einfach das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte.
So diagnostizierte Mitte der 60er Jahre Professor Adorno die Schwundspur des Utopischen. Wer diesen Befund konkretisieren und aktualisieren will, braucht nur sich selbst zu befragen. Da ist so wenig Utopisches zu finden, dass die meisten von uns nicht einmal die Abwesenheit der Utopiedimension bemerken. Es kann wohl kaum daran liegen, dass wir alle bereits in Vollendung baden. Wo also ist die Utopie geblieben?
She said, what is his story? And he said, his story is an angel being blown backwards into the future.
Sie sagte, was ist Geschichte? Und er sagte, Geschichte ist ein Engel, der zurückgeblasen wurde in die Zukunft. Er sagte, Geschichte ist ein Haufen Schrott. Und der Engel will zurück und die Dinge richten und die Dinge reparieren, die kaputt gegangen sind. Aber da zieht ein Sturm vom Paradies her auf. Und der Sturm bläst den Engel weiter zurück in die Zukunft. Und dieser Sturm heißt Fortschritt.
Die Gegenwart, die sich gegen alle Vergangenheit abschottet, lauert auf die Geräusche der Zukunftsbrandung.
Kommission für Zukunftsfragen schlagen der wissenschaftlichen Pan Experten das Kernanliegen
Zukunft Befreiungsschlag.
Diesen Weg entschieden um für die Zukunft Wohlstand und Arbeitsplätze.
Uns allen den Mut, Miller aus Nordvertrauensvoll in die Zukunft zu gehen.
Aber was sagt das über unsere Zukunft? Offensichtlich ist sie kein endloser Raum mehr, in den sich der Einzelne oder die Gesellschaft perspektivisch entwerfen kann. Stattdessen kommt die Zukunft auf uns zu wie eine Wundertüte voller göttlicher Imperative. Unbegreiflich und gebieterisch fordert sie Gehorsam.
Zukunft,
Zukunft,
Zukunft.
Zukunft, Zukunft, Zukunft,
Zukunft.
Zukunft,
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 Zukunft.
Deshalb funktioniert die Gegenwart wie eine Börse. Alle beobachten alle, doch niemand weiß, um was es sich dreht und wo er hin will. Außer ein bisschen mehr von irgendwas, ansonsten zählt nur, das Dabeisein ist alles. Wenn man in irgendeiner Zukunft die neurologische Verfassung unserer Tage beschreiben will, dann wird man vielleicht von einem hysterischen Stupor sprechen, von der Erstarrung in der hellen Aufregung. Vom Fortschrittsglauben des 19. und 20. Jahrhunderts ist nichts geblieben als ein irres Dogma. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Doch die Kardinäle der Steigerung haben keine Ahnung von der Zukunft, die sie pausenlos beschwören. Die moderne Zukunft liegt schon wieder hinter uns. Ihre charakteristischen Momente gelten nicht mehr. Endlosigkeit, Offenheit, geschichtlicher Zusammenhang, Vollendungsraum. Eine neue Zukunft ist ausgebrochen und wir leben in frommer Erwartung ihrer Heimsuchungen.
Wir graben den Schatz von Babel.
Dass die Utopie selbst zurzeit gleichsam utopisch geworden ist, dafür nennt Theodor W. Adorno einen gewichtigen Grund. Der fehlende Sinn fürs Ganze. Anders gesagt, in einer Gesellschaft, die das Individuum bis in seine intimste Regung vergesellschaftet, sieht das Individuum nur sich. Bis zur Karikatur entstellt, holpert das neoliberale Subjekt mit seinen Four-Wheel-Geländewagen durch die Staus einer überkomplexen Gesellschaft. Muskelbepackt, sonnengebräunt, ein Piratentuch übers geschorene Haar, suggeriert es, dass in den Dutzenden von Taschen und Fächern seiner Cargohose schwere Munition und der Lageplan seines einsamen Lebenszweckes stecken. Es ist unterwegs, allein im Dschungel der Großstadt. Im Eifer seiner Mission hat jenes neoliberale Individuum vollkommen vergessen, dass es erstens keine Mission hat und zweitens kaum als Individuum, sondern bestenfalls als Fußvolk der Gesellschaftsarmee unterwegs ist. Keine Ahnung, wohin. Diese groteske Spätausgabe des Menschen ist ein Gefangener, der entschlossen jede Wahrnehmung seiner Gefangenschaft verweigert. Wo sollte da die Utopie andocken? Und so scheint es, als sei die Utopie selbst utopisch geworden. So sieht es auch Professor Adorno.
Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist. Und das abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber. Das hat nun allerdings einen sehr tiefen Grund. Das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird.
Das Mögliche hat seine Spur im Sein. Die Utopie der Utopie von Walter von Rossum. Es sprachen Frauke Pohlmann, Ernst August Schäppmann, Horst Mendroch und Marion Meinker. Ton